Liebe Kontrafunkhörer, am Samstag war es wirklich windig. Am Sonntag hingegen nicht. Am Samstag und Sonntag war es übrigens nicht besonders sonnig. Jetzt stellen sich vielleicht viele die Frage, warum sollte mich jetzt ein alter Wetterbericht interessieren? Das ist ganz einfach. Da wir Sonne und Wind zur Energieversorgung nutzen, könnte der Wetterbericht der Zukunft ganz anders klingen. Im Mittelpunkt stünde dann nicht mehr die Temperatur, sondern die Windgeschwindigkeit. Im Extremfall hängt vom Wind ab, ob wir unsere Wäsche waschen können oder das Auto laden können. Darüber sprechen wir nun mit Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Er ist Physiker und arbeitete im Energiesektor unter anderem für die Internationale Atomenergiebehörde. Herzlich willkommen bei Kontrafunk.
Danke.
Intelligente Stromzähler sollen verpflichtend kommen und in den Medien ist bereits von Uhrzeiten zu lesen, zu denen die Waschmaschine dann tatsächlich laufen kann oder auch nicht laufen kann. Glauben Sie, das wird Realität?
Lassen Sie mich zunächst eine Bemerkung machen zum Thema intelligente Stromzähler. Es ist ein weiteres Beispiel für die vielen Euphemismen, die die aktuelle Politik begleiten. Zum Beispiel das Abreißen alter Windmühlen wird als Repowering bezeichnet. Und es gibt noch viele andere dieser Euphemismen, die eigentlich verbergen sollen, dass etwas sehr Unerfreuliches hier implementiert wird. Also intelligente Stromversorgung heißt, es gibt nicht immer genug Strom für alles. Das ist also eine schlechte Nachricht. Ich bin gerade in diesem Moment in Südafrika. Hier werden jeden Tag 2, 3, 4 Mal für 2 Stunden Periode die Energieversorgung abgeschaltet. Und man muss sich dann irgendwie über die Runden retten. Für mich als jemand, der vielleicht ein Interview über den Computer gibt, ist es nicht weiter schlimm. Aber für eine Firma, sagen wir eine Möbelfirma, die Sägen hat, oder eine Autofirma, die schweres Gerät betreibt, ist es katastrophal. Also insgesamt kann man sagen, die sogenannten intelligenten Stromzähler sind nichts anderes als ein Notbehelf, weil man nicht mehr in der Lage ist, den Gesamtbedarf an Energie zu befriedigen, so wie das vor 10 oder 12 Jahren eine Selbstverständlichkeit war. Ist das technisch möglich? Wenn wir ein technisches Projekt durchführen, dann müssen 2 Dinge gegeben sein. Es muss die technische Möglichkeit da sein und muss das Management dieses Projektes funktionieren. Wenn man sich die Qualität des Managements in der ersten Phase der Energiewende, also sagen wir mal während der letzten 10 Jahre anschaut, dann war die katastrophal. Sie hat ja nur Kosten gebracht und überhaupt keine Nutzen. Heute hat Deutschland unter den europäischen Ländern den höchsten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. Es hat also keine Nutzen gebracht, ein katastrophal schlechtes Management. Und davon ausgehend könnte man voraussehen, dass auch die Einführung der sogenannten intelligenten Stromzähler sehr viel Ärger bringen wird und keine Nutzen.
Um auf jeden Fall mehr Stabilität in die Zukunft zu bringen, aus seiner Sicht hat der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Windkraftoffensive angekündigt. Sein Ministerium selbst nennt es verkürzt Wind-an-Land-Gesetz. Und damit sollen die Bundesländer mehr Flächen für Windenergie zur Verfügung stellen. Bis zu 2% sollen das dann werden. Wie sehen Sie diese Pläne?
Es ist ganz offensichtlich, bei null Wind können auch doppelt so viele Windkraftwerke nur null Strom liefern. Das heißt, die einzige Lösung wäre, dass man sehr viele Windkraft installiert und an Tagen, wo ein Überschuss an Strom ist, diesen Strom speichert. Die Speicherung dieses Stroms ist aber mit großen Verlusten verbunden. Das heißt, es genügt dann nicht doppelt so viel Windkraftwerke aufzustellen, sondern 3 oder 4 Mal so viel, wie es heute sind, damit man auch während Flaute Strom versorgen kann. Das Ganze ist ein, wenn man sich das jetzt umrechnet, also wie viel Windkraftwerke müssten wir dann aufstellen und so weiter und wie viele Material brauchen wir dafür. Also ein Windkraftwerk wiegt ja Tausende von Tonnen. Wie kriegen wir das technisch überhaupt hin? Da habe ich ein großes Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Und es wäre wünschenswert, dass von diesen sehr unrealistischen Plänen so schnell wie möglich Abstand genommen wird.
Ob die so unrealistisch sind, das würden Windkraftbefürworter zurückweisen. Also die verweisen auf das Rekordjahr 2017. Da wurden rund 5,3 Gigawatt potenzielle Leistung zugebaut. Und wenn man das in den kommenden Jahren noch etwas übertreffen würde, dann wäre man auf einem guten Pfad für die Ausbauziele. Also wenn das 2017 funktioniert hat, so die Argumentation, kann das auch in den kommenden Jahren klappen.
Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Mit Sicherheit sind die besten, die windgünstigsten Plätze schon mit Windkraftwerken besetzt. Also man hat ja bisher die Windkraftwerke dahin gebaut, wo der optimale Wind war. Was jetzt noch zur Verfügung steht, ist zweite Wahl. Das ist nicht so viel Wind. Und auch wenn wir dann also beliebig viele Windkraftwerke dahinstellen könnten, dann würde das die Gesamtbilanz nicht unbedingt ins Positive bringen.
Moderne Windenergieanlagen haben auch eine enorme Größe. Die können über 200 Meter groß sein. Dafür braucht es beispielsweise auch ein starkes Fundament. Welche Rohstoffe werden denn erstmal eingesetzt, um die Energie aus der Luft zu holen?
Abgesehen davon, dass hier Rohstoffe eingesetzt werden müssen, um so eine Maschine zu bauen, muss man auch sehen, es geht ja nicht nur darum, welche Rohstoffe wir einsetzen, um die Maschinen zu bauen, sondern auch, dass diese Maschinen nur eine endliche Lebensdauer haben. Die leben etwa 20 Jahre. Und wenn wir dann letztlich, sagen wir mal, 60.000 Windmühlen haben, dann wird ja in einem durchschnittlichen Jahr ein 1/20 der gesamten Windmühlen ersetzt werden müssen. Also nehmen wir mal an, wir haben 60.000 Windmühlen, dividiert durch 20 ist 3.000. Man muss also jedes Jahr 3.000 Windmühlen ersetzen, also ungefähr 10 Stück am Tag. Da wird ja ein unwahrscheinlicher Schrott anfallen. All dieses tonnenschwere Stahlbeton, das Aluminium in den Türmen, das Material, aus dem die Blätter sind, also jedes Blatt einer Windmühle hat ungefähr 15 Tonnen und wiegt aus und ist aus Kunststoff, der Glasfaser oder Kohlenfaser verstärkt ist. Was passiert damit? Das ist Schrott. Wir wollen doch eine erneuerbare Energie, die sollte also keine umweltverschmutzenden Rückstände hinterlassen. Und andererseits müssen wir große Mengen an neuem Beton, neuem Stahl und so weiter aus der Erde holen, um diese Maschinen zu bauen. Diese Maschinen haben in erster Linie Stahlbeton, das ist das Fundament. Der Turm selbst wird im Großen und Ganzen auch aus Stahlbeton sein. Und dann oben Generator und so weiter aus den üblichen Maschinenbauten, also Stahl, Aluminium. Dann der Generator selber hat Magneten drin, sehr starke Dauermagneten. Und denen sind seltene Erden drin. Und die heißen ja aus irgendeinem Grund seltene Erden, weil sie nicht so leicht zu finden sind. Also, man kann sagen, wenn man Windgeneratoren über eine längere Zeitspanne betrachtet, sind sie keine erneuerbaren Energiequellen. Denn sie verbrauchen Rohmaterialien und sie hinterlassen Schrott, der nicht zu recyceln ist.
Wenn Sie mit Ihrer Ansicht richtig liegen, dann frage ich mich, warum Sie in der Politik immer mehr alleine dastehen. Also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist, was die Windkraft angeht, noch eher vorsichtig, aber bei Solarenergie hat er viel zugebaut und auch bei der Windenergie wird was dazukommen. Meinen Sie denn, Sie sind schlauer als alle Politiker fast aller Parteien und deren Berater?
Also ich bin sicher nicht die einzige Person. Ja. Es gibt eine Reihe von Fachleuten, Ingenieuren und Physikern, die durchaus meiner Meinung sind, die vielleicht im Detail irgendwo so ein bisschen abweichen, aber die im Großen und Ganzen genau meiner Meinung sind. Und ich glaube, das ist sogar die Mehrzahl derjenigen Fachleute, die nicht an diesem Geschäft beteiligt sind. Also, warum geht die Politik trotzdem diesen Weg? Nummer eins, ich glaube nicht, dass die Politiker selbst mathematisch und physikalisch nachvollziehen können, wie so ein Windkraftwerk oder eine Photovoltaikanlage funktioniert. Die müssen dem Glauben schenken, was ihnen gesagt wird. Das wird ihnen gesagt von den Experten. Welche Experten, oder sagen wir mal umgekehrt, was ist das Ziel eines Experten? Sein Ziel ist, weiterhin diesen Politiker beraten zu dürfen. Was muss er dafür tun? Er muss das sagen, was dem Politiker gefällt. Wenn ich Experte wäre, wenn ich bei Herrn Södern, sagen wir mal, wenn der nachfragen würde, ah, Herr Hofmann-Reinicke, Sie sind doch angeblich so ein schlauer Kopf, wie ist denn das mit dem Photovoltaik? Und ich sage ihm, das ist Quatsch, dann bin ich aus der Türe draußen, ja? Wir sind hier auf einem sehr fragwürdigen Weg.
Das ist aber eine Vorstellung von extremer Unethik von den Experten, die dort beraten. Also Sie unterstellen diesen Beratern, dass die Grundsätze der Naturwissenschaften außer Kraft setzen, nur damit sie weiter gehört werden und Aufträge bekommen. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf.
Schauen wir uns doch die erste Phase der Energiewende an. Schauen wir uns die Zeit zwischen Fukushima und heute an. Es sind nur Maßnahmen ergriffen worden, die die Situation für die Bevölkerung verschlechtert haben. Der Strom ist teurer geworden, die CO2-Ausstöße haben sich nicht vermindert und gewisse sehr energieintensive Firmen und Industrien mussten abschalten, damit es nicht zu einem Blackout kommt. Wie konnte denn so etwas passieren? Wieso wurde Frau Merkel von den Experten nicht gesagt, dass in Fukushima überhaupt niemand ums Leben gekommen ist? Wieso kann heute noch oder vor einigen Wochen oder Monaten zumindest das deutsche Fernsehen sagen, in Fukushima sind 18.000 Personen ums Leben gekommen, obwohl durch die IAEA und andere Institutionen festgestellt wurde, dass durch das Kraftwerk niemand das Leben verloren hat? Das muss man sich mal fragen. Also es gibt hier offensichtlich Interessen, die nicht in allerhöchster Ethik und nicht in den naturwissenschaftlichen Prinzipien so verankert sind.
Ich habe jetzt auch über Kontrafunk schon einige Naturwissenschaftler kennengelernt, die ihre Sichtweise vertreten. Da frage ich mich, wann kleben Sie sich eigentlich fest? Wann gründen Sie denn eine Gruppe wie Scientists for Future, wenn Sie doch davon ausgehen, dass Deutschland deindustrialisiert wird, wenn wir Black- oder Brownout-Gefahren haben? Müssten Sie sich dann nicht auch festkleben und ähnliche Protestformen wählen?
Ich glaube, die Aufgabe der Wissenschaftler oder Ingenieure ist eher, die breite Bevölkerung zu informieren. Also, es genügt ja nicht, dass vielleicht dieses 1 Promille an Wissenschaftler sich auf der Straße festklebt, denn die werden ja sofort als Spinner und Querdenker abgehakt, ja? Sondern es müsste in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein da sein, Moment mal, das, was man uns hier erzählt, ist nicht hundertprozentig die Wahrheit. Damals haben sie uns gesagt, eine Kugel Eis im Monat kostet es, und jetzt haben wir eine dreifach so hohe Stromrechnung jeden Monat. Also man müsste die Bevölkerung insgesamt, deren Kritikfähigkeit, deren Zutrauen zur eigenen Urteilsfähigkeit stärken und die nicht einfach immer durch die öffentlichen Medien in Trance versetzen.
Festkleben wird er sich wohl also nicht. Hingegen schreibt er auch Bücher. Eine ganze Buchreihe ist das mittlerweile geworden. Grün und Dumm heißt sie. In dieser Reihe widmet er sich nicht nur Energiethemen, sondern auch anderen zeitgenössischen Herausforderungen wie Covid-19. Er ist Physiker, er arbeitete im Energiesektor unter anderem für die Internationale Atomenergiebehörde. Dr. Hans Hofmann-Reinicke, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.